Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Hallo und schön seid ihr dabei beim Rabe Info vom Freitag, dem 21. Juni. Heute mit folgenden Themen. Klimaschützen ist ein Verbrechen. Diese Woche verurteilte das Berner Regionalgericht einen Klimaaktivisten im Zusammenhang mit der Bundesplatzbesetzung der Klimabewegung. Der Richter anerkannte, dass die Ziele des Verurteilten legitim seien, die Mittel aber nicht. Eine tiefere Auseinandersetzung mit der Dringlichkeit der Klimakrise suchte man im Urteil vergebens. Nächsten Sonntag, am 23. Juni, würde Vincent O. Carter 100-jährig. Seine langjährige Lebenspartnerin hat noch viele Erinnerungen an den Autoren des Bernbuchs.
Mindestens 10 Jahre lang, jede Nacht sind wir im Commerce gewesen.
Und schließlich lauschen wir heute noch dem Radioblog unserer akustischen Kolumne. Heute aus der Feder von Miriam Zöcher, die sich fragt, was Frauen, Transpersonen, Intersexuelle, Nonbinäre oder Agender-Personen, kurz TINFA, anstellen müssten, um mal so viel Aufmerksamkeit zu erhalten wie männliche Fußballer an der EM.
Eine TINFA-Person müsste, um dieselbe Aufmerksamkeit zu erlangen, eine Männerfußballmannschaft entführen und ein Spiel à la Hunger Game aufziehen und das so super appealing und spannend gestalten, dass zwar alle Bits Krüppel hätten, aber dann trotzdem ein Public Viewing aus dem Boden stampfen würden.
Das ist doch mal ein konkreter Ansatz. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Ursi Grimm.
Rabe Info.
Zuerst zu den Nachrichten des Tages von und mit Dennis Schwabenland. Dabei gehen wir zuerst in die Slowakei. Dort hat das Parlament der Auflösung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt RTVS zugestimmt.
Das slowakische Parlament hat den Umbau der öffentlich-rechtlichen Medien beschlossen. Das berichten verschiedene Medien heute Morgen. Das SRF schreibt unter anderem, dass die nationalistische Kulturministerin Martina Simkovičová und der Ministerpräsident Robert Fico kritisieren, dass der öffentlich-rechtliche Sender in seiner Berichterstattung wiederholt als voreingenommen gegen die Regierung gehandelt hätte. Ziel mit der Auflösung der Sendeanstalt ist es, die erst kürzlich bis 2027 gewählte Leitung des Senders abzulösen. Dies war jedoch bisher aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Mit der Auflösung des Senders wird dieses Prinzip nun umgangen. Die Deutsche Tagesschau berichtet, nach den Plänen der Kulturministerin soll künftig ein neuer 7-köpfiger Rat den Direktor der Organisation auswählen. Die Mitglieder sollen von Regierung und Parlament ernannt werden. KritikerInnen werfen der Regierung vor, durch die Auflösung ein gefügiges Sprachrohr für die Regierung zu errichten. In den vergangenen Monaten gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße. Die Menschen haben gegen die Regierung und die Pläne demonstriert. Nach dem Attentat auf den Regierungschef Fico waren die Proteste jedoch abgeflaut.
Nach Gaza, der Pier für Hilfslieferungen im Gaza ist wieder in Betrieb.
Wegen rauer See wurde der von den USA errichtete Pier für Hilfslieferungen für mehrere Tage nach Israel verlegt. Das berichtet Spiegel Online heute Morgen. Die provisorische Anlegestelle wurde am Mittwoch wieder am Strand verankert. Das teilte ein Pentagon-Sprecher mit. Dabei hätten US-SoldatInnen den Gazastreifen nicht betreten und israelische SoldatInnen bei ihrem Anlegen geholfen, berichtet das Pentagon weiter. Die von Zypern ausgehenden Hilfslieferungen seien wieder aufgenommen worden. Seit der Errichtung sei es immer wieder zu Problemen gekommen. Durch die temporäre Verlegung sollen Schäden an der Struktur vermieden werden. Ägypten schickt ein Team zur Aufklärung der Hitzetoten nach Mekka. Das berichtet Spiegel Online heute Morgen. Der Spiegel bezieht sich dabei auf Aussagen der privaten ägyptischen Nachrichtenseite Masrawi. Diese berichten, dass rund 320 ägyptische Personen während der Pilgerfahrt ums Leben gekommen seien. Auch mehrere muslimische geprägte Länder wie Malaysia, Indien oder Irak meldeten ebenfalls Todesfälle bei der Hadsch. Bei der diesjährigen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind offenbar mehr als 1000 Menschen an extremen Hitze gestorben. Anfang der Woche wurden in Mekka Temperaturen von bis zu 52 Grad gemessen.
Dann in die USA. Diese verbietet eine russische Antivirensoftware.
Es handelt sich dabei um das Antivirenprogramm der russischen Firma Kaspersky. Das berichten heute Morgen SRF und die Tagesschau. Die US-Behörden begründen ihren Entscheid damit, dass Russland Einfluss auf die Firma Kaspersky haben könnte. Russland wäre damit in der Lage, Cyberangriffe durchzuführen. Ab Ende Juli ist der Verkauf der Software in den USA verboten. Ab Ende September soll es keine Updates der Firma Kaspersky mehr geben. Damit werden Antivirenprogramme gegen neue Bedrohungen nutzlos. Die Firma Kaspersky bestreitet die Vorwürfe und erklärte gegenüber der Online-Plattform X, dass sie keine Aktivitäten betreibe, die die nationale Sicherheit der USA gefährde. Der Hollywood-Schauspieler Donald Sutherland ist gestorben. Sein Sohn Kiefer Sutherland gab gestern auf der Plattform X den Tod seines Vaters bekannt. Donald Sutherland verstarb nach langer Krankheit in Miami. Sutherland spielte in über 150 Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in der Militärsatire MASH und dem Film Wenn die Gondeln Trauer tragen. 2017 wurde er mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Donald Sutherland ist 88 Jahre alt geworden.
Dann in die Schweiz. Die Stadt Thun will den Veloverkehr ausbauen.
Dafür will die Stadt Thun dem Volk einen Rahmenkredit von 20 bis 30 Millionen Franken unterbreiten. Dies berichtete gestern Abend die Tageszeitung Der Bund. Ein Kernelement des Velo-Hauptroutennetzes soll die Verbindung Bahnhof-Selve-Schwäbisch bilden. Diese soll explizit für Langsamverkehr ausgelegt sein. Knapp oberhalb des Wehrs soll zudem eine neue Fuß- und Velobrücke über die Aare gebaut werden. Und noch eine Meldung vom Flughafen Belp. Dort soll ein Anflug aus dem Süden für Entlastung in der Stadt sorgen. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund heute Morgen. Der Südanflug soll trotz KritikerInnen gegen den Fluglärm und betroffenen Gemeinden ab März 2025 eingeführt werden. Profitieren werden unter anderem die Stadt Bern und weitere Gemeinden im Norden und Osten. Dort wird es weniger Anflüge auf den Flughafen Belp geben. Zudem setzt der Flughafen neu ein satellitengestütztes Instrumentenflugverkehr. Flugverfahren ein, so dass Bern-Belp für gewisse Fluggesellschaften und Reiseveranstalter wieder eine Option wird. Ab dem nächsten Jahr ist daher mit einer Zunahme des Flugverkehrs auf dem Flughafen Bern-Belp zu rechnen.
Und zum Abschluss der Nachrichten, das Wetter. Was erwartet uns, Dennis?
Das Wochenende beginnt trüb. Am Samstag ist den ganzen Tag mit Regen zu rechnen, bei Temperaturen bis zu 18 Grad. Die Temperaturen in der Nacht auf den Sonntag fallen auf 13 Grad. Der Sonntag ist bedeckt, aber trocken. Bei Temperaturen um die 19 Grad, am Abend wird es teilweise sogar sonnig. Der Wochenstart am Montag verspricht dann einen überwiegend sonnigen Tag bei Temperaturen um die 24 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im September 2020 besetzten mehrere hundert KlimaaktivistInnen und Klimaaktivisten den Bundesplatz in Bern. Während das Parlament über das CO2-Gesetz debattierte, bauten AktivistInnen ihre Zelte auf, hielten Sitzungen und skandierten Slogans wie »Klimaschützen ist kein Verbrechen«. Ob dieser Slogan der Wahrheit entspricht, ob Klimaschützen tatsächlich kein Verbrechen ist, das wurde diese Woche in Bern verhandelt. Vor dem Regionalgericht musste sich ein 28-Jähriger verteidigen. Ihm wurde Hinderung einer Amtshandlung und Ungehorsams gegen amtliche Verfügung vorgeworfen. Sarah Heinzmann hat den Prozess für uns beigewohnt.
An diesem Mittwoch wurde in Bern keine Rechtsgeschichte geschrieben. Klimaschützen ist in manchen Fällen durchwegs ein Verbrechen, das urteilte das Regionalgericht Bern-Mittelland. Einem Klimaaktivisten wurde vorgeworfen, sich während der Räumung des Bundesplatzes im September 2020 festgeklebt und angekettet und so die Räumung behindert zu haben. Dieser passive Widerstand habe eine gewisse Schwelle der Straffreiheit überschritten, befand der Richter Jan Imhof. Der Angeklagte hat sich wegen Hinderung einer Amtshandlung schuldig gemacht. Dieses Urteil schien weder den Angeklagten noch seine Verteidigung zu überraschen. Der Aktivist ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat eine Vorstrafe wegen einer Brückenblockade in Zürich. Am Mittwoch musste er sich nicht nur wegen der Bundesplatzbesetzung, sondern auch wegen einer Farbattacke gegen eine Filiale der Credit Suisse in Genf verteidigen. Alle Taten im Zusammenhang mit Klimaaktivismus. Der 28-Jährige ist einer von über 150 AktivistInnen, die nach der Bundesplatzräumung einen Strafbefehl erhielten. Die allermeisten akzeptierten das Urteil, nur wenige zogen vor Gericht. Bei der Räumung waren über 100 AktivistInnen anwesend. Vor Gericht stand der 28-jährige soziokulturelle Animator nun aber allein. Einen Antrag auf Verfahrensvereinigung wurde vom Bundesgericht im Oktober letzten Jahres abgelehnt. Das heißt, trotz ähnlichem Straftatbestand steht nun jede und jeder einzeln vor Gericht. Bei einem Akt zivilen Ungehorsams wird das juristische Nachspiel nicht selten als politische Bühne genutzt, um den Anliegen erneut Öffentlichkeit zu geben. Doch wenn man alleine auf der Anklagebank sitzt, dann ist diese Politisierung des Prozesses schwierig, auch wenn dies der Angeklagte immer wieder probierte. Etwa als der Richter den Angeklagten fragte, welche Lieder und welche Slogans bei der Räumung skandiert wurden, woraufhin dieser anfing, mit zittriger Stimme «Fight for Climate Justice» zu singen. Dieser Hauch von kämpferischer Stimmung wurde schnell wieder erstickt. Oder mit seinem Plädoyer, in dem der Aktivist auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinzuweisen versuchte, an den Richter appellierte und ihm Klimakarten in die Hände drückte. Er machte auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu den Klimaseniorinnen aufmerksam. Die Schweiz würde zu wenig für die Senkung der CO2-Emissionen tun, das würde mittlerweile gar der EGMR anerkennen. Die Verteidigung versuchte, mit kreativen Argumenten dem Angeklagten den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Etwa, dass der Angeklagte als Französischsprachiger den Aufruf der Polizei, den Platz zu verlassen, nicht verstanden habe. Oder, dass es gar nicht abschließend geklärt sei, ob der Angeklagte sich aus freien Stücken festkleben und anketten ließ. Vielversprechender war das Argument, dass die Klimakrise ein Thema von hohem öffentlichem Interesse sei. Einschnitte in die Versammlungsfreiheit bei Klimaprotesten müssten daher stark begründet sein. In diesem Fall sei die Anklage nicht verhältnismäßig. All diese Argumente waren erfolglos. Man müsse sich nüchtern mit der Frage auseinandersetzen, was in der Nacht vom 23. September 2020 auf dem Berner Bundesplatz passiert sei, so der Richter. Und der Sachverhalt sei klar, der Angeklagte habe sich wegen Hinderung einer Amtshandlung schuldig gemacht. Der Vorwurf des Ungehorsams wurde wegen Verjährung eingestellt. Immerhin anerkannte der Richter, dass die Straftat auch im Zusammenhang mit der Ausübung politischer Rechte stand, eine Tatsache, die strafmildernd wirkte. Das Strafmaß fiel mit 7 Tagessätzen à 30 Franken deswegen tief aus. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der politischen Relevanz der Klimaproteste suchte man bei der mündlichen Urteilsverkündung vergebens. Der Angeklagte verfüge zwar über legitime Ziele, hätte aber dafür illegitime Mittel angewendet, so der Richter. Übrig bleibt die Frage, wie legitime Mittel denn genau aussehen könnten. In einem Land, dessen Parlament sich weigert, Entscheide des Gerichtshofs für Menschenrechte in puncto Klimaemissionen umzusetzen. Für diese Frage gab es im Gerichtssaal diese Woche keinen Raum. Ob er das Urteil weiter an das Obergericht ziehe, das wusste der Angeklagte nach dem Urteilsspruch noch nicht.
Rabe Info.
Nächsten Sonntag, am 23. Juni, würde Vincent O. Carter 100-jährig. Der in Kansas City geborene Autor lebte ab 1953 in Bern. Seine Erfahrungen als einer der ersten Schwarzen in der Stadt Bern und Teil der damaligen Berner KünstlerInnen-Szene hielt er im Bernbuch fest, dessen deutsche Übersetzung vor 3 Jahren erschienen ist. Im letzten Jahr brachte Bühnen Bern das Bernbuch auf die Theaterbühne. Zu seinem 100. Geburtstag ist nun mit Amerigo Jones die 2. deutsche Übersetzung eines Romans von Carter erschienen. Außerdem wird sein Nachlass dem Literaturarchiv übergeben. Lieselotte Haas war 22 Jahre lang bis zu seinem Tod die Lebenspartnerin und Vertraute von Vincent O. Carter. Die heute 90-Jährige hat noch immer eine Menge über den Autoren und ihre gemeinsame Zeit zu erzählen. Noah Piu berichtet.
Wenn Lieselotte Haas von ihrer gemeinsamen Zeit mit Vincent O. Carter erzählt, wird deutlich hörbar, welche innige Verbundenheit die beiden zueinander verspürten. Kennengelernt hat sie Carter, als sie beim Radio arbeitete. Weil sie Schallplatten mit englischen Titeln vorstellen musste, suchte sie einen Englischlehrer.
Hat mir jemand gesagt, ja, in der Altstadt ist da irgendwie ein Englischlehrer. Und das war eben der Vincent gewesen. Aber leider haben wir so viel uns zu erzählen gehabt, dass ich auch nicht bei der Suche richtig Englisch zu lernen.
Fortan waren die beiden ein KünstlerInnenpaar. Sie die Balletttänzerin, er der Schriftsteller. Carter gab noch lange Englischunterricht in der Mikroklubschule. Haas eröffnete irgendwann das erste Yoga-Studio in Bern. Das Paar verkehrte zu dieser Zeit viel in der KünstlerInnen-Szene der Stadt.
Mindestens 10 Jahre lang, jede Nacht, waren wir im Commerce. Und das war eine wunderbare Zeit. Dort waren alle Künstler.
Im Commerce hatte man die tollsten Gespräche, erzählt Haas. Und auf dem Tisch hätten immer ein Korb mit Brot und Zwiebeln zum Draufstreuen gestanden. Ganz praktisch für KünstlerInnen mit wenig Geld. Und immer habe irgendwer eine Runde Rotwein ausgegeben. Aufgewachsen war Lislott Haas im Weißenbühl-Quartier. Der Vater hatte sich in einer Zelluloidfabrik vom Sekretär zum Direktor hochgearbeitet. Die Mutter gab ihren Kindern die Begeisterung für die Kunst mit. Doch obwohl sie ihre Mutter als gebildet und kultiviert bezeichnet, schockierte Lislott Haas die Reaktion ihrer Mutter auf Carter. Als sie einen gemeinsamen Besuch im abgelegenen Dorf ankündete, wo die Eltern nach der Pensionierung lebten, sagte ihre Mutter, das könne sie nicht machen. Was sollen nur all die Leute denken?
Ich war so schockiert. Dann habe ich einfach der Mama gesagt, Mama, wenn ich mit dem Vincent nicht raufkomme, siehst du mich überhaupt nie mehr. Und in dem Moment ist mein Vater gekommen. Was mehr so ein bisschen im Hintergrund war und hat den Telefonhörer genommen und gesagt, selbstverständlich kannst du, wie heisst der Herr? Oh, okay, Herr Carter, selbstverständlich kannst du raufkommen. Und beide sind nach kurzer Zeit hin und weg gewesen.
Im Bärenbuch vermochte es Vincent O. Carter, den Kleingeist im damaligen Bern, treffend auf den Punkt zu bringen. Manchmal hatte Lislott Haas das Gefühl, Carter sei dabei sehr hart mit den BernerInnen ins Gericht gegangen. Das hätten ihm nicht alle verziehen.
Wobei er die Wahrheit geschrieben, aber einfach direkt.
Doch auch wenn seine Art manchmal direkt war, so habe er viele Menschen berührt und ihr Leben verändert, sagt Haas. Das sei wohl auch der Grund gewesen, weshalb Carter der Abschied bei seinem frühen Tod nicht schwer fiel.
Und irgendwo habe ich das Gefühl, der Vincent hat das, was in seinem Leben wichtig war. Er hat so viele Leute hat er ihr Leben verändert. Auf eine gute Art, oder? Und dann konnte er gehen.
Trotz der Diagnose Stimmbänderkrebs konnte Carter ohne großen Leidensweg gehen. Nach einem der Spaziergänge, die das Paar regelmäßig unternahm, sei er einfach eingeschlafen, erzählt Lislott Haas. Manche hätten das Gefühl, Carter sei verbittert gestorben, weil zu Lebzeiten nur das Bärenbuch erschienen war. Doch das stimmt nicht, sagt Haas. Carter sei immer glücklich gewesen. Auch wenn er etwa für das Manuskript von Amerigo Jones nie einen Verlag gefunden hatte.
Das ist einfach 30 Mal zurückgeschickt worden von 30 verschiedenen Verlagen. Und einer hat sogar etwas Interessantes noch geschrieben. Das sei viel zu kompliziert, wenn er als Schwarzer schreiben wollte, sie über Rassismus und über oder das. Und der Vincent hat nie über Rassismus geschrieben. Und so. Das war für ihn nicht das Wichtigste gewesen.
Erschienen ist der Roman erst posthum auf Englisch unter dem Titel Such Sweet Thunder. Darin erzählt Carter die Geschichte einer Kindheit und Jugend im Kansas City der 1920er und 1930er Jahre, also in gewisser Weise auch seine eigene. Dass dieser Roman nun, wie das Bärenbuch in der deutschen Übersetzung erschienen ist, freut Lislott Haas umso mehr.
Er gehört jetzt in die Öffentlichkeit. Mein Lieblingsbuch ist wirklich, das heißt jetzt Amerigo Jones. Such Sweet Thunder. Es ist so herzberührend. Es ist nicht einfach, aber es ist einfach so wahnsinnig schön. Und eben die Geschichte in dieser schlimmen Zeit, wenn eine schwarze, eine weiße Frau zu lange angeschaut wurde, ist ihr aufgeknüpft worden oder so. In dieser schlimmen Zeit wächst der Gio so mit so viel Liebe und dieser kreativen Mutter. Und so. Das ist einfach unglaublich schön. Und es ist so wichtig, finde ich jetzt, dass jetzt das wirklich eben gelesen wird, kann gelesen werden.
Liselotte Haas haben wir gehört. Sie war 22 Jahre lang bis zu seinem Tod die Lebenspartnerin und Vertraute von Vincent O. Carter. Das Gespräch mit ihr hat Rita Joost für ihren Artikel im Online-Magazin Journal B geführt. Der Link dazu findet ihr auf unserer Webseite.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 21. Juni. An dieser Stelle würden wir jetzt dem Radioblog lauschen, unserer akustischen Kolumne. Wegen technischen Problemen am Anfang der Sendung reicht uns dafür heute die Zeit leider nicht mehr. Den Radioblog unserer Kolumnistin Miriam Zürcher hören wir deswegen in der Sendung vom nächsten Montag. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung. Podcasts und weitere Informationen zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Das nächste Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Denis Schwabenland, Noah Pio und Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Ein schönes Wochenende, macht's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.